Geschäftsmodelle sind vielleicht überaltet in Zukunft, welche neuen Geschäftsmodelle sind am Entstehen, welche Trends, man hört sehr viel, sind wirklich relevant für die Zukunft oder wahrscheinlich relevant für die Zukunft, was ist die Rolle von uns Menschen als Nutzer von Mobilität, ganz viele Fragen, die sich stellen und wo wir sicher auch einige interessante Antworten und Überlegungen im Anschluss erhalten. In diesem Sinne darf ich Sie, Herr Professor, oder beziehungsweise, dass Sie vielleicht noch drei ganz kompakte Sätze zu unserem heutigen Referenten sagen kann, der einen sehr beeindruckenden Lebenslauf hat. Er ist heute Leiter des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart mit über 650 Mitarbeitern. Er leitet ebenso das Institut für Arbeitswirtschaft und Technologiemanagement an der Universität in Stuttgart und neben vielen anderen Funktionen auch noch eine spannende Funktion. Er ist Technologiebeauftragter des Bundeslandes Baden-Württemberg, hier direkt über der Grenze, wo natürlich auch sehr spannend ist, auch das Ländle gegenüber, wo wir sicher auch noch einiges in der Diskussion noch vertiefen können. Wir freuen uns sehr, dass Sie der Einladung gefolgt sind und ich darf Sie, Professor Dr. Bauer, jetzt auf die Bühne bitten. Bitte schön.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hierher gekommen zu sein heute. Die Anfahrt war perfekt, Mobilität vom Feinsten heute, kein Stau. Und irgendwo ab Kempten, glaube ich, dann den Blick auf die verschneiten Berge, das hat schon was. Haben wir in Stuttgart nicht. Sie sind privilegiert. Untersee ist auch nicht weit. Ja, unser Thema des Abends, Mobilität der Zukunft. Ist ja gesagt worden, berate auch die baden-württembergische Landesregierung in der Frage, was verändert sich denn da? Wir in Baden-Württemberg leben vom Automobil. Da ist das natürlich eine super relevante Frage, auch für die Wirtschaft dort in der Region. Aber das ist natürlich nicht nur ein Thema im Ländle, sondern eigentlich auf der ganzen Welt. Und ich möchte in den 45 Minuten einfach so mal meinen Blick auf das, was passiert, was wir so wissen aus der Forschung und natürlich auch so ein bisschen spekulativ, ein paar Thesen formulieren und ich bin natürlich sehr interessiert dann auch am Dialog mit Ihnen, also sind Sie nachher ganz kritisch und fragen Sie oder kommentieren Sie, das wäre mein Wunsch. Ja, wenn wir uns überlegen, wie wird sich Mobilität verändern, dann ist das natürlich keine neue Frage, das haben sich Menschen wahrscheinlich seit wir irgendwie mobil sind immer wieder gefragt. Vor 150 Jahren waren wir noch zu Pferd unterwegs, als dann das Automobil erfunden wurde, das ist ja jetzt bald im Jahr 2036, ist das 150 Jahre her. Seither haben wir Mobilität, so wie wir das heute kennen. Damals, als dann die ersten Autos kamen, da gab es dann kluge Leute, sogar welche, die eigentlich in dieser Wirtschaft unterwegs waren, zum Beispiel Herr Bosch, der gesagt hat, das wird kein Massenphänomen werden, weil es gibt ja gar nicht genügend Fahrer für diese neuen verbrennungsgetriebenen Fahrzeuge. Wie man sich täuschen kann, heute lebt dieser Konzern von Automobilen und von Mobilität jedenfalls zu ganz großen Teilen. Aber der Vorstandsvorsitzende von Bosch hat vor kurzem gesagt, wir werden uns wandeln weg von einem Automobilkonzern hin zu einem Digitalkonzern. Bosch wird eine Digital Company. Daran sieht man, dass sich Dinge ändern, dass sich Dinge auch durchaus radikal und massiv ändern. Wir sprechen ja heute dann ganz gerne über Disruption, über die zumindest Vorstellung oder Erwartung, dass Dinge auch sich radikal verändern könnten. Und wenn man den Begriff Disruption, der gerne verwendet wird, einfach mal hinterfragt, was heißt das eigentlich? Das heißt, das Neue wird das Alte völlig zerstören. Und jetzt kann man sagen, okay, nicht richtig verstanden, falscher Begriff verwendet. Aber vielleicht stimmt es ja. Also vielleicht werden wir, wenn wir in 30, 40, 50 Jahren zurückblicken, sagen, das war alles Schnee von gestern. 1957 ist mein Lieblingsbild. weil das in meinem Geburtsjahr wohl gemalt wurde oder gezeichnet wurde. Da haben sich auch schon Menschen Gedanken gemacht, wie das wohl mal werden könnte mit der Mobilität. Gut, das war ein amerikanischer Stromversorger, der hat damals auch schon gehofft, dass elektrisch kommen könnte, weil der seinen Strom verkaufen wollte. Er hat aber auch schon überlegt, das könnte ja wohl so sein, dass die Menschen in diesen Fahrzeugen dann möglicherweise rückwärts fahren könnten. Also irgendwie ein automatisiertes Fahren ist ihm vorgeschwebt. Dass die Autos völlig anders aussehen könnten wie amerikanische Straßenkreuzer, das konnte man sich 1957 allerdings noch nicht vorstellen. Das können wir an dem Bild erkennen. Also, wir sehen, manches ist visionär und anderes vielleicht anders. Wenn wir mal überlegen, wo wir heute stehen, dann kann man sicherlich sagen, natürlich gibt es ausreichend viele Gründe, dass sich Dinge verändern könnten. Da sind mal die zunächst ganz naheliegenden Gründe. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der Region ist. Die Fotos, die ich hier mitgebracht habe, die sind alle aus Stuttgart. Wer schon mal am Stuttgarter Flughafen auf der A8 vorbeigefahren ist, der weiß, da fährt man selten. Oft steht man. Das ist das, was man da auf dem linken kleinen Foto sieht. Und das andere ist, wenn man dann in die Stadt reinfährt, auf der Neuen Weinsteige, dann steht man wieder. Also wir haben da natürlich Riesenprobleme. Andere Probleme, die wir auch haben, die haben etwas mit Umweltbelastung zu tun. Die Fotos, das linke untere ist natürlich nicht aus Stuttgart. Das ist in Peking aufgenommen. Kein Fake, habe ich selber fotografiert. Das ist nicht nur natürlich Abgas von Autos, sondern ganz viel aus den Schornsteinen der Gebäude, die dort stehen. Und das ist auch Wetterlage, das muss man fairerweise immer dazu sagen. Aber das, was daneben steht, das kleine Bild, das ist dann wieder Stuttgart. Das ist der Feinstaubalarm. Wir haben ja jetzt an unseren Einfallstraßen in Stuttgart überall diese Schilder und Hinweise, wenn wir besser mit ÖPNV fahren sollten, weil es eben eine Problematik gibt. Und wenn man mal ganz grob groß guckt, weltweit, das Thema Urbanisierung ist sicherlich auch eine riesen Herausforderung. Wir haben vor wenigen Jahren die Situation jetzt erreicht, dass mehr als 50% der Menschen in urbanen Systemen, also in Städten, könnte man auch sagen, oder größeren Ballungsräumen leben. Das wird weitergehen. Die Prognosen sagen, bis Mitte des Jahrhunderts werden das 2/3 sein und bis Ende des Jahrhunderts werden das mehr als 80% sein, die dann in Städten leben und die in hochverdichteten Räumen, weiß nicht, ob sie das dann dass hier auch alles zusammenwächst um den Bodensee, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also Dinge verändern sich. Und ich glaube, das ist noch das Allerwichtigste. Die Menschen haben andere Vorstellungen von dem, wie sie in der Zukunft leben wollen. Die wollen natürlich die Probleme, die wir da links gesehen haben, möglichst alle nicht mehr haben. Aber die haben auch andere Bedürfnisse oder Bedarfe, jedenfalls wenn man so spazieren fährt. Das links unten habe ich vor nicht allzu langer Zeit in Seoul aufgenommen. In London aufgenommen, habe auch eins aus Seoul, das sieht so ähnlich aus, aber Sie sehen, die Menschen haben alle ein Smartphone in der Hand, die sind online, die sind digital, die surfen im Mobilsein und rechts daneben, man möchte sich ausruhen. Also es gibt jede Menge Dinge, die sich verändern und es gibt natürlich auch große Ideen, die so kommen und diskutiert werden. Sie haben sicherlich, kennen alle den Elon Musk, der die Autofirma Tesla ja begründet hat, der jetzt sich überlegt, man könnte ja Menschen zukünftig möglicherweise in unterirdischen Tunneln, in Vakuum, in Geschossen könnte man sagen, jedenfalls in sehr schnell sich bewegenden Transportsystemen von A nach B bringen. Hyperloop heißt das Projekt, das ist noch eine Idee, aber er arbeitet hart daran, das wirklich realisieren zu können. Wir sind dabei, ganz viele neue Fahrzeugkonzepte auf den Weg zu bringen. Sie sehen hier so ein paar Beispiele. Wir reden über Flugtaxis. Auch das ist kein Traum mehr. Die ersten fliegen schon. Tochter von Daimler Startup aus Karlsruhe, die jetzt kurz vor Weihnachten in Dubai den Jungfernflug eines wirklich flugfähigen Robotaxis vorgenommen haben. Es gibt ganz neue Mobilitätskonzepte, wie beispielsweise hier der VW Cetric oder eben dann eben richtige Roboterautos, die irgendwann voll autonom fahren. Also wir sehen, diese Veränderungen, die sind unterwegs, und ich will jetzt meinen Vortrag so ein bisschen in die drei Teile strukturieren. Das erste Mal so ein bisschen gucken, was passiert denn mit dem Thema Digitalisierung und Mobilität, also welche Veränderungen sind sehr stark induziert aus dem, dass eben unsere Welt immer vernetzter, immer digitalisierter, immer kommunikativer letztendlich wird. Das zweite große Trend, über den ich sprechen möchte, ist das Thema automatisiertes Fahren oder irgendwann dann eben auch autonomes Fahren. Und das dritte ist sicherlich auch super relevant, weil es vieles verändern wird, die Frage der Elektrifizierung des Antriebsstrangs, also neue Antriebskonzepte, die insgesamt eben unser Mobilsein letztendlich verändern werden. Wenn man auf so aktuelle Trends schaut, dann will ich da mal kurz über diese Folie reden. Das ist eine Prognose oder eine eigentlich Befragungsuntersuchung des Deutschen Branchenverbands der Büro- und Informationstechnik. Die finde ich ganz interessant. Das ist jetzt gerade im Januar wieder veröffentlicht worden. Die haben Fragen regelmäßig, was sind denn die Top-Trends, wenn man über Digitalisierung spricht? Und da sind aus meiner Sicht drei Themen besonders relevant, die jetzt sehr, sehr stark eigentlich im Kommen sind. Ich habe sie mal hier, es sollten drei sein, die gehighlightet sind. Das ist das Thema industrielle Vernetzung, also die Digitalisierung in Industrie. Das, was hier mit Industrie 4.0 bezeichnet ist, oder Internet of Things, ist eigentlich dann die Erweiterung auf alle Lebensbereiche. Natürlich ganz oben das Thema IT-Sicherheit und Cloud Computing. Und dann kommen die Themen, die stark mit dem Thema Daten verbunden sind, Big Data, digitale Plattformen, die Vernetzung aller Funktionen über eben in entsprechende Internetplattformen. Dann das Thema kognitives Computing oder künstliche Intelligenz, kann man dazu sagen, oder lernende Systeme, also die eben Vorstellung, und das ist ja etwas, was jetzt wirklich beginnt, auch in konkrete Anwendungen zu kommen. Über KI hat man schon vor 30, 40 Jahren und schon davor geredet, aber wir erleben jetzt, dass es eben beginnt, dass wirklich Algorithmen, neuronale Netze, lernende Algorithmen jetzt in erste Anwendungen kommen, dass Versicherungskonzerne Schadensbearbeitung beispielsweise durch KI-Systeme durchführen lassen und dass eben auch künstliche Intelligenz in andere Lebensbereiche kommt, so auch in die Mobilität, nämlich dort, wo eben Algorithmen Entscheidungen treffen, wo sie beispielsweise Fahrzeuge dann zukünftig automatisiert oder autonom fahren lassen, wo aber auch beispielsweise auf Nutzungsplattformen Daten, die sie eben in ihrem Mobilitätsverhalten von sich geben über ihr Smartphone oder über ihr Fahrzeug oder über die Nutzung von ÖPNV, wenn man einfach die Dinge miteinander vernetzt und dann daraus letztendlich Schlussfolgerungen zieht, das ist im Grunde lernende Systeme, Cognitive Computing. Dann gibt es das Stichwort Blockchain, so eine neue Form einer Interaktions- oder Transaktionsdokumentation im Internet, verteilte Surfer, die in der Aktion, die sie machen, wenn sie Banking machen oder wenn sie eben irgendein Mobilitätssystem nutzen über eine App, dass dieses eben dauerhaft gespeichert wird auf unterschiedlichen Surfern und damit im Prinzip fälschungssicher ist und damit eine ganz neue Qualität eigentlich einer Interaktionsqualität, nämlich sichere Transformation und sichere Transaktionslösungen umzusetzen. Was wir daran sehen, ist, dass ganz viele Dinge im Moment sich verändern und dass große Trends in der Informationstechnik eben dazu führen, dass alle Lebensbereiche, egal ob das Industrie ist oder Dienstleistung oder eben auch das Mobilitätssystem, zukünftig davon beeinflusst werden. Das hat auch natürlich Auswirkungen auf industrielle Wertschöpfungsprozesse. wir dann nur einen ganz kleinen Einblick Ihnen geben. Wir sehen, dass das Thema, wie entstehen unsere Produkte, und das gilt natürlich auch für Mobilitätsprodukte, für Autos, für alles das, was wir da nutzen, eben in der Digitalisierung, Stichwort Robotik, Stichwort neue Formen von hochautomatisierter Fertigung, also das Thema Stückzahl 1, die Unternehmen, Autohersteller beispielsweise oder Hersteller von Logistiksystemen sind sehr stark auf dem Trend, natürlich das alles zu digitalisieren.
Und neue, smarte Technologien verbessern Schaffenskraft und Arbeitsqualität. Körperliche, belastende Arbeit übernimmt die Maschine. Die modulare Montage ist eine Antwort auf den wachsenden Individualisierungsgrad. Sie schafft neue Flexibilität und Effizienz bei steigenden Anforderungen. In der Smart Factory fließen die Informationen im Data Lake zusammen. Algorithmen setzen die Daten dort in neue Zusammenhänge und optimieren bis ins kleinste Detail.
Ich wollte Ihnen nur einen ganz kleinen Einblick geben in diese Frage, weil das schon auch super relevant ist. Wie werden sich Wertschöpfungssysteme verändern? Ich habe ja vorhin gesagt, ein Land mit einer starken Automobilindustrie ist natürlich sehr interessiert daran, wie wird sich auch sozusagen das Wertschöpfungssystem rundum, egal was das jetzt ist, klassische Autos oder zukünftige Mikromobile oder irgendwelche superintelligenten Logistikfahrzeuge, wie wird sich das entwickeln, was sind dort Veränderungen, weil das am Ende auch etwas mit Wertschöpfung und am Ende mit Beschäftigung zu tun hat. Da komme ich nachher nochmal zurück. Das große Thema der Veränderung durch Digitalisierung, das ist aber etwas anderes. Das große Thema der Veränderung durch Digitalisierung ist das, was letztendlich in den Geschäftsmodellen der Zukunft passiert. Und Sie hatten das angesprochen. Also die Frage, wie wird denn zukünftig überhaupt Mobilität organisiert? Wird es denn zukünftig überhaupt noch so sein, wie das bisher die letzten 130 Jahre unseres Mobilseins mit Fahrzeugen aller Art der Fall sein, oder wird es sich verändern? Und wir sehen dort sehr große Veränderungen vor uns stehen, nämlich die Situation, dass eben zukünftig nicht mehr das klassische Bild, Sie gehen in ein Internet oder am besten ins Autohaus, das ist das richtig klassische Bild, Sie suchen sich irgendein Fahrzeug aus, der Berater hilft Ihnen bei der Konfiguration, dann warten Sie, je nachdem, was für ein Fahrzeug ist, zwischen ein paar Wochen und ein paar Monate. Und dann kriegen Sie das Fahrzeug ausgeliefert und Sie nutzen dieses Fahrzeug, eines oder zwei in der Familie oder drei, je nachdem, paar Jahre, und dann verkaufen Sie das Fahrzeug und dann kaufen Sie das nächste. Morgen wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit anders sein. Sie werden dieses Fahrzeug mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr bei einem Automobilhersteller kaufen. Und das ist eine Folie, die habe gar nicht ich gemacht. Die hat ein Stratege beim Daimler gemalt. Wir haben in Baden-Württemberg einen Strategiedialog Automobilwirtschaft. Und das bewegt die natürlich massiv. Was wird passieren, wenn sich Dienstleister, Anbieter in größerem Stile zwischen den Kunden und zwischen dem OEM oder dem Fahrzeughersteller klemmt und letztendlich nicht mehr Fahrzeuge an den Endkunden verkauft werden, sondern eben an einen Dienstleister, und der Dienstleister als Betreiber von Flotten, von Sharing-Angeboten, wo Sie einen Vertrag machen und sagen, ich will so und so viel Fahrleistung pro Jahr haben, und wenn ich Lust habe, dann nehme ich mir ein kleines Fahrzeug und bin eben auf dem Weg zur Arbeit mit irgendeinem Kompaktcar unterwegs, und wenn ich Urlaub mache, dann gehe ich zu meinem Dienstleister und sage, ich brauche jetzt für 3 Wochen irgendeinen Van, weil ich mit der Familie nach Italien fahren möchte, und ich nutze dieses Fahrzeug. Dieses Szenario, eben weg von wir kaufen Autos hin zu wir nutzen Mobilitätssysteme, das ist ein sehr relevantes. Und wenn diese Mobilitätsanbieter jetzt sich noch weiterentwickeln, und das passiert im Moment, dann könnte es in der Zukunft vielleicht längerfristig dann so werden, dass auch nicht mehr spezielle Mobilitätsanbieter diese Dienste zur Verfügung stellen, sondern Serviceanbieter aller Art. Also Unternehmen, die eigentlich aus einem ganz anderen Geschäftsbereich kommen, zum Beispiel Amazon heißen könnten oder Anbieter von ganz anderen Diensten, Telekommunikationsdienste, die sagen, und bei mir kannst du auch Mobilitätsdienste kaufen. Also die Vorstellung, dass in dieser bisherigen Wertschöpfungslogik eben alles sich verdichtet und der Kunde möglicherweise gar nicht mehr so direkt im Kontakt mit dem, der die Produkte produziert ist, sondern eben mit einem Dienstleister, der Mobility on Demand, der Services anbietet. Und wenn man dann mal Logos dazu blendet, dann ist das natürlich genau das, was jetzt einen Automobilhersteller sehr interessiert und natürlich besorgt macht. Er sagt, wenn es möglicherweise dazu kommt, dass Mobilitätsanbieter das Geschäft der Zukunft machen, dann könnte es noch gut ausgehen, weil dafür stellen wir uns jetzt ja alle auf. Das tun die. Die haben alle ihre Sharing-Plattformen aufgebaut. Die haben alle ihre Mobilitätsdienstleistungen aufgebaut. Mobil von Daimler, DriveNow von BMW. Die sind gerade dabei zu überlegen, ob sie nicht merchen, um dann noch stärker im Markt zu sein. Aber die große Gefahr, die Sie sehen, und die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr gering, ist, dass ganz andere Anbieter wie dann Uber, speziell dafür gegründetes Unternehmen, oder auch natürlich Diensteanbieter wie Apple oder Google oder andere, genau in diesen Markt hineingehen. Und das ist natürlich eine klare Vorstellung, die, die Folie zuerst zeigen, die jetzt dort als Bedrohung gesehen wird. Und ich sage das als Wissenschaftler, mir ist das eigentlich völlig egal. Das ist Bedrohung für die einen, aber natürlich auch Chance für die anderen. Aber eins ist klar, es besteht im Moment zumindest die Erwartung, dass dieses Mobilitätssystem sich ganz massiv verändert und dass eben ganz viele andere Player, die bisher ganz andere Dinge gemacht haben, wie Firmen, Computerfirmen, wie Nvidia und Ähnliches, die massiv reingehen in das Thema. Sie müssen mal sich vorstellen, die weltgrößte und erfolgreichste Firma, die sich mit autonomem Fahren beschäftigt, das ist ein Start-up aus Israel, das jetzt vor etwa 6 Monaten verkauft wurde an die Firma Intel, Prozessorhersteller von Computern. Für 16 Milliarden ist das Unternehmen übernommen worden, weil Intel sagt, wir wollen jetzt reingehen in das Thema Mobilität. Wir wollen nicht nur unsere Prozessoren da drin haben, sondern wir wollen Intelligenz reinbringen. Wir wollen dort Dienste anbieten. Also man sieht, da ist eine große Bewegung. Natürlich ist es im Moment völlig offen, wie am Ende sich dieses Wertschöpfungssystem entwickelt. Aber es ist eine Herausforderung natürlich für die alten Player und eine Chance, logischerweise für die Neuen, den Mobilitätsmarkt völlig neu zu strukturieren, zu organisieren und die digitalen Dienste rund um das Mobilsein entsprechend auf dem Markt anzubieten. Was das für Fahrzeuge heißen kann, das ist natürlich auch noch spannend. Sie sehen hier das Foto eines Prototypen wieder aus meiner Nachbarschaft von Daimler, die vor 2 Jahren auf der CES in Las Vegas dieses Prototypfahrzeug F015 vorgestellt haben. Ein Gerät, oben drüber steht rollender Computer oder rollender Rechner als Arbeits- und Lebensraum. Ein Produkt, das ganz andere Möglichkeiten zulässt, wo Sie eben dann tatsächlich so wie in dem 1957 gezeichneten Bild dann rückwärts fahren können. Und das ist ein Prototyp, der jetzt schon auch auf der Straße mobil unterwegs ist. Ich habe nachher noch ein Video dazu. Das ist eine Thema. Also wie verändert sich unsere Personenmobilität? Da haben wir jetzt ein Bild davon durch Digitalisierung. Das andere Thema, und ich glaube, das ist mindestens so relevant, das ist das ganze Thema Logistik. Und ich will Ihnen mal ganz kurz so ein paar Zahlen nennen. Das hier ist eine Untersuchung, die haben wir jetzt gerade am Institut gemacht mit der Stadt London, damit Sie da mal recht sehen. Der Bedarf an Logistikflächen, also ich weiß nicht, wer von Ihnen hat noch nie bei Amazon oder einer ähnlichen Plattform was bestellt? Okay, also es geht keine Hand hoch für die, die vorne sitzen. Das ist aber auch hier nicht anders wie woanders. Jeder tut es. Die Bedarfe dafür steigen massiv. Die ganzen Logistiknotwendigkeiten, die damit entstehen, was eben durch Onlinehandel, durch E-Commerce-Anwendungen und Ähnliches entstehen, wachsen rapide. Und Sie sehen hier so eine Untersuchung für London in den nächsten 4 Jahren. Das war der Untersuchungszeitraum, wird der Bedarf an innerstädtischen Logistikflächen, um überhaupt das alles zu organisieren, was die Bürger von London in den nächsten Jahren an Zuwachs im Onlinehandel zu organisieren, massiv ansteigen. Also der Onlinehandel steigt, das sieht man links auf der Prognose, und damit natürlich auch die Anforderungen, was passiert dann in Städten tatsächlich, Lieferverkehre, das ist heute schon ein Problem, wenn Sie im Wohngebiet sind, wie viel United Parcel Service und DHL und so weiter die Straßen eben nutzen müssen, um diese Bedürfnisse. Das ist natürlich für die ein tolles Geschäft, aber in Wahrheit ist es das Verhalten des Bürgers, der eben sein Konsumverhalten verändert und immer mehr auf Online-Shops und Stores geht und sich versorgen lässt mit diesen Dingen. Die Erwartung, die wir haben, ist, dass diese Bedürfnisse und Bedarfe zukünftig massiv ansteigen werden und dass das natürlich auch eine Riesen-Challenge ist, um innerstädtische Mobilität und Distribution, Logistik entsprechend anders zu organisieren. Es entstehen dort im Moment ganz neue Vorstellungen, wie das zukünftig zu organisieren ist. Bisher klassisch einstufig, irgendwo gibt es irgendein zentrales Lager, da fahren die Fahrzeuge von UPS vor, laden das Zeug ein, fahren dann eben ihre Routen durch die Stadt. Zukünftig gehen wir davon aus, dass wir neue Formen von auch dort gescherten Infrastrukturen bekommen werden, dass die einzelnen Logistikanbieter sich wirklich dann gemeinsam organisieren und Routenoptimierungen machen. Das geht so weit, wir sprechen dann von zweistufigen Systemen, dass dann in größeren Areas, in Städten, aber ich könnte mir das genauso vorstellen in einer Region wie der Ihren, dann eben Subhubs entstehen, in der dann wiederum Verteilungen stattfinden und von den Subhubs aus dann die Logistik durch andere kleinere Mobilitätssysteme, also nicht mehr der Transporter, organisiert werden. Und Sie sehen hier ein Beispiel, das ist jetzt ein Projekt, das im Moment in Stuttgart läuft, wo man eben versucht, jetzt auch den motorisierten Logistikverkehr deutlich zu reduzieren. Erstens, weil der natürlich auch Emissionen und Abgase machen. Sehen wir gleich nachher, was da elektrisch zukünftig passiert. Aber insbesondere natürlich, weil das einfach unnötige zusätzliche Verkehre induziert, die wir eben raushaben wollen. Und das heißt, da entstehen jetzt eben neue Formen, auch anderer Systeme. Sie sehen da unten so ein Prototyp eben eines Elektrofahrrad mit entsprechendem Containeraufsatz. Es gibt Fahrradkuriere, die dann Logistikdienste machen mit so dezentralen Hubs, die diese Fahrzeuge dann, Mikrohubs, die diese Fahrzeuge aufnehmen. Und wenn man das dann so ein bisschen jetzt auf ein konkretes Gebiet, wie zum Beispiel eine Stadt Stuttgart eben runter projiziert, dann da läuft jetzt eben gerade dieser Versuch in diesem Projekt, wo wir eben verschiedene Systeme auch mit verschiedenen Diensteanbietern, UPS ist da ein Partner mit dabei, DHL ist mit dabei, wie Sie sehen, dann sogenannte Wechselbrücken beispielsweise für elektrische Lastenräder, die dann eben bestimmte Dinge aufnehmen und dann in der direkten Umgebung dieses Mikrohubs entsprechende Lieferdienste mit übernehmen. Das geht dann so weit, dass man sich sogar überlegt, könnte man denn nicht auch bestehenden Parkraum, also Parkflächen, zum Beispiel in Parkhäusern oder Tiefgaragen oder eben Straßenparkplätze dann zukünftig bedarfsorientiert nutzen, sodass also ein Diensteanbieter, der Logistikbedarfe hat, sich dort dann Parkflächen reservieren kann, um eben auf Zeit dort zum Beispiel umzuladen vom eben großen Fahrzeug auf das kleine Fahrzeug, das dann eben in die Sackgassen reinfährt und dort die Ausbringungen letztendlich übernimmt. Und wir testen das jetzt gerade in dem Projekt als Beispiel, wie man sowas dann in der Stadt organisieren kann. ParkUp heißt das Projekt. Partner sind dort ein Startup EvoPark, die jetzt auch in Deutschland sich gerade ziemlich ausbreiten mit intelligenten Parkraumsystemen. Also die Verbindung eben von Parksystemen und der innerstädtischen Logistik mit entsprechender Mikromobilität verbunden. Das ist eben der Trend, der jetzt hier in diesem Projekt beispielhaft gezeigt wird. Also wir sehen, dass Mobilität durch eben digitale Vernetzung sich neu organisiert, dass neue Wertschöpfungssysteme entstehen können, dass neue Logistikangebote entstehen. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, und das tun wir ja massiv, dann wird es natürlich super spannend, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, dass diese Logistiksysteme zukünftig möglicherweise, und das ist das große Ziel, man weiß nur noch nicht genau wann und wie schnell, dann mit autonomen Fahrzeugen verbunden werden könnte. Das ist einerseits eine interessante Geschichte für Sie als Autofahrer, die Vorstellung, irgendwann mal in einem Robotertaxi von A nach B gefahren zu werden, über Ihr Smartphone die App sagen, heute Abend um 21 Uhr will ich hier weg, das Fahrzeug kommt hier vorgefahren, ist automatisch da drüben in ein Parkhaus möglicherweise eingefahren und fährt hier vor, so wie Valet Parking kennen wir ja aus Amerika allerbestens, das gibt es dort gar nicht anders, das aber dann zukünftig mit smarten, intelligenten Systemen, wo im Grunde dann kein Mensch mehr notwendig ist, um das zu organisieren. Jetzt ist das noch ein bisschen hin. Wir haben im Moment noch nicht technologisch jetzt das alles gelöst. Wenngleich die Automobilhersteller sagen, wenn wir wollten, dann könnten wir relativ schnell solche Dinge tun. Aber wir müssen dazu natürlich regulatorisch noch einiges auf den Weg bringen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Die Stufen der Automatisierung, das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. VDA ist der Verband der Automobilindustrie, die so eine Logik aufgebaut haben, die sogenannten 5 Stufen der Fahrzeugautomatisierung. Die 5. Stufe ist dann wirklich die vollständig fahrerlose Fahrsituation. Das Robotertaxi oder Robotaxi, der Begriff verbreitet sich jetzt. Und auf dem Weg dahin sind wir jetzt so im Bereich der Stufe 3 angekommen. Wir haben, ich glaube in Österreich auch, vor kurzem eine Gesetzesänderung vorgenommen, die erstmalig erlaubt, dass man zeitweise die Hand vom Lenkrad nehmen darf. Was man noch nicht tun darf, ist die Augen schließen dabei. Das ist Stufe 4. Stufe 4 hieße, wir können wirklich zeitweise andere Dinge tun und es ist vor allem auch erlaubt. Können tun Sie es heute schon. Wenn Sie heute auf der Autobahn Tempomat reinmachen und einen Line Assist einschalten, dann können Sie die Augen zumachen. Nur wenn was passiert, haben Sie ein Problem, weil Sie müssen zu jeder Zeit immer noch achtsam sein und die Fahrsituation übernehmen können. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie wirklich mal 2 Minuten die Augen zugemacht haben und es wäre was und Sie schrecken dann auf und müssen dann sofort reagieren, das ist nicht möglich. Deswegen im Moment Vorschrift, immer achtsam sein. Sie können die Hände vom Lenkrad nehmen. Also das ist das, wo wir heute eigentlich technisch stehen. Wenn man mal die Szenarien anschaut, bis wann erwarten denn die Fachleute, und diese Studie hier ist von einer Beratung durchgeführt worden, auch wieder im Auftrag des VDA, die mit ihren Mitgliedsunternehmen, das heißt als Automobilhersteller und auch Wissenschaftler mit drin, so eine Prognose gemacht haben, welche dieser Automatisierungsstufen von 0, 1, 2, 3, 4 und dann 5 ganz rechts, eben das wirklich fahrerlose Fahrzeug, ist denn wann zu erwarten. Und Sie sehen, da wird noch ein bisschen differenziert, je nachdem, wie diese entsprechenden automatisierten Funktionen heißen. Dann kann man sehen, eigentlich das wirklich vollautomatisierte Roboterfahrzeug kommt erst so wahrscheinlich ab 2030. Automobilhersteller sagen, wir können es auch 2025 haben, wenn wir gesellschaftlich so weit sind, wenn wir diese Anpassungsprozesse in den Regulatorien und so weiter hinbekommen haben. Aber wir glauben es nicht. Das wird schon einen Prozess brauchen, bis wir da sind. Und deswegen also ist es noch ein Weg hin, aber es wird kommen. Das ist ziemlich unstrittig, das ist ziemlich klar. Und der Weg dahin, das sehen Sie, der ist eben jetzt über die nächsten 10, 15 Jahre zu gehen. Dann haben wir diese Situation. Dann werden wir das so haben, dass Sie ins Fahrzeug einsteigen, rückwärts fahren können, dass das Fahrzeug selber in das Parkhaus fährt und wieder zurück. Und dass, wenn Sie wollen, Sie Ihre Kinder mit so einem autonomen Fahrzeug dann wirklich in die Schule fahren lassen. Sie sagen, wo es hingeht, und das Fahrzeug übernimmt diese Funktion. Es muss dann auch niemand mehr drin sitzen, der einen Führerschein hat und fahren könnte, falls da irgendeine Situation eintritt, die nicht beherrschbar ist. Daran können Sie sehen, Technik muss dann ziemlich perfekt sein, weil wenn diese Dinge an jeder dritten Ampel dann stehen bleiben würden, dann wäre das Chaos programmiert. Das ist jetzt einfach These, dass in diesen Zeitläufen sich dieses Thema entwickeln könnte. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es so oder so ähnlich auch kommen würde. Auch dieses Thema ist eines, wo natürlich IT-Unternehmen massiv dran arbeiten. Weil das ist Ihnen allen klar. Die Kunst, ein solches Auto zu bauen, ist ja nicht ein Auto zu bauen, sondern die Kunst ist, ein Auto zu bauen, wo die Datenverarbeitung so funktioniert, dass die Sensordaten und die künstliche Intelligenz und die lernenden Algorithmen in diesem Fahrzeug genau diese Fähigkeiten entwickeln, so intelligent wie Sie und ich sind, so einigermaßen, wirklich diese Entscheidungen im Einzelfall zu treffen und auf Basis von Sensordaten, auf Basis von möglicherweise Verkehrsumgebungsdaten solche Entscheidungen zu treffen. Das, was Sie hier sehen auf dem Bild, das ist das sogenannte Google-Auto. Haben Sie vielleicht auch schon wahrgenommen, war ja in der Presse vor 3, 4 Jahren ganz massiv. Da hat die halbe Welt gefragt, wird Google zu einem Autobauer? Sie haben das bisher immer dementiert. Die wollen auch nicht zum Autobauer werden, ist denen viel zu banal. Blech zusammenzuschrauben und Räder dran zu schrauben, das ist sicher nicht die Kernkompetenz von Google. Aber alles, was sonst nötig ist, das digitale Ökosystem, das Mobilitätsdienstleistungssystem, die Datenbanken dahinter, die Algorithmen, die notwendig sind, das ist natürlich super Kernkompetenz von Google. Und deswegen ist meine Prognose, das wird schon passieren, dass solche Unternehmen reingehen. Das Beispiel mit Intel vorhin spricht auch dafür. Apple hat im Moment etwa 2000 Autoentwickler, alle stark mit Elektronik- und Softwarekompetenz, weil sie auch sich vorbereiten für diesen Markt. Aber ich gehe davon aus, sie werden nicht wie Herr Musk eine Autofabrik bauen, sondern wenn, in Kooperationen mit dem BMW und dem VW und den GMs und so weiter, dieses Mobilitätssystem bauen. Aber das bedeutet natürlich, dass da die Wertschöpfungssysteme sich massiv dann verändern könnten. Klar ist im Moment, das ist jetzt wieder eine Folie, ich glaube aus der, wo habe ich das raus, aus dem Handelsblatt, die mal vor kurzem geguckt haben, wer hat in diesem Thema autonomes Fahren welche Kompetenz, und die haben mal die Patente untersucht, welche der großen Konzerne der Welt die meisten Patente zu dem Thema haben. Sie sehen das ganz vorne, Bosch, dann Audi, Conti, Ford und so weiter. Google ganz weit hinten, aber eben auch mit dabei, Toyota irgendwo in der Mitte drin. Die geben alle Vollgas. Toyota hat jetzt gerade announced, dass sie im Silicon Valley ein Kompetenzcenter für künstliche Intelligenz aufbauen, mit dem Ziel, autonomes Fahren zu machen. Sie investieren 1 Milliarde US-Dollar in dieses Kompetenzcenter, also allein Toyota. Viele andere machen Ähnliches. Ich gehe davon aus, das wird ein mega, mega Geschäft. Und dass sowas heute auch schon funktioniert, Sie sehen hier nochmal diesen F015. Das ist jetzt kein Fake-Film, sondern eine Aufnahme in einem Hafengebiet, wo dieser Prototyp eben vollautonom fährt, mit Menschen, die rückwärts sitzen und fahren, und hier eben eine Demonstrationsfahrt, dass das technisch heute schon möglich ist. Okay, geradeaus, kein komplexer Stadtverkehr, aber eben genau dieses System eines voll vernetzten digitalen Autos, das solche Dienste übernimmt. Was wir jetzt machen, ist auf der ganzen Welt, so auch in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, was da alles in Österreich läuft, natürlich solche Dinge testen. Es gibt eine ganze Reihe von Testfeldern, die eben nicht mehr nur irgendwelche Teststrecken beim Daimler oder auf Rennstrecken, sondern wirklich in konkreten Räumen, Verkehrsräumen solche Tests jetzt real durchführen. In der Bundesrepublik Deutschland sind vor 2 Jahren Autobahntestfelder genehmigt worden. Auch die ersten innerstädtischen Projekte, zum Beispiel in Karlsruhe vom KIT, die jetzt dort konkrete autonome Fahrsimulationen und Tests machen, wirklich mit ausgerüsteten Fahrzeugen, die wirklich vollautonomes, nicht nur automatisiertes Fahren zum Gegenstandbereich hat. Also automatisiertes Fahren wird insgesamt eine wesentliche Veränderung in der Mobilitätsdienstleistung bringen, natürlich in Verbindung mit der Digitalisierung, mit neuen Geschäftsfeldern und mit den Veränderungen, die ich eingangs schon dargestellt habe. Das dritte Thema, die Welt wird elektrisch. Ich sage das mal so, platt und direkt. Wir werden, ich war jetzt letzte Woche mit unserer Wirtschaftsministerin aus Baden-Württemberg in Japan. Wir haben da uns angeguckt, was Nissan und Toyota und auch Bosch dort macht. Die Wahrscheinlichkeit, das war eine intensive Diskussion, wird das Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle. Japan hat so eine nationale Strategie, die nennen das H2 Society, also eine Wasserstoffgesellschaft, versuchen ganz viel Heizung und Ähnliches in den Häusern zukünftig mit Brennstoffzellen und Wasserstoff zu organisieren. Und natürlich versuchen sie auch, Toyota hat ja erste Produkte auch auf den Markt gebracht mit entsprechender Brennstoffzellentechnologie. Und die Diskussion, die wir hatten, war, ist das wirklich schon durch? Wird Japan wirklich zu einer Brennstoffzellen-Wasserstoff-Mobilitätssituation in der Zukunft kommen? Und unsere Einschätzung am Ende war, nee, das wird auch dort zu einer elektrischen Antriebstechnologie kommen. Es wird eine batteriebezogene Speichertechnologie kommen, so wie wir es in Mitteleuropa jetzt auch alle glauben. Und wenn man guckt, wie die ganzen Investitionen bei den großen Herstellern laufen, dann gehen die im Moment sehr stark in Richtung Batterie. Sind auch viele Probleme natürlich noch nicht gelöst. Vieles davon, was da passieren wird, kann man erahnen. Elon Musk, der hier abgebildet ist mit Tesla, zeigt ja, wie so ein gesamtes Ökosystem dann irgendwann aussehen könnte, mit einer riesigen Batteriefabrik in der Wüste von Nevada, mit das Nutzen von Second-Use-Batterien für Speicher in privaten Häusern und Wohnungen, also wirklich auch durchgängig ganzheitlich gedacht und eben mit dem vollelektrischen Antriebsstrang dann im PKW beziehungsweise auch in Logistiksystemen. Da oben der LKW, das ist auch der Tesla LKW, der übrigens schon fährt, nämlich die Batterien von der Batteriefabrik in Nevada runterfährt in Silicon Valley in die Autofabrik in Fremont, wo die Teslas zusammengeschraubt werden. Also da fährt jetzt schon ein elektrischer LKW, nicht autonom im Moment, sondern mit einem Fahrer, aber eben voll elektrisch angetrieben. Also auch dort ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass das in die Richtung geht. Die anderen Hersteller auf der Welt, das gilt für Herrn Zetsche von Daimler, so wie viele andere auch, investieren im Moment massiv. In China haben wir entsprechende staatliche Regularien inzwischen. Die Autohersteller sind verpflichtet, einen bestimmten Anteil ihrer Neufahrzeuge elektrisch auf den Markt zu bringen. Das wird für viele ausländische Hersteller dort zu einer echten Challenge im Moment, weil die noch nicht so schnell sind, wie das China eigentlich erfordert. Also da passiert ein Riesendruck. Und dieses Thema kommt eben nicht nur im PKW und in den Pedelecs und in den Elektrofahrrädern und in der Mikromobilität an, sondern eben auch im richtigen Auto, auch im LKW und vor allem, und gerade da wieder zurück zur Logistik in der urbanen Logistik. Und das ist ja auch eine Riesen-Story, haben Sie sicherlich auch vielleicht wahrgenommen. Kollegen von mir, also Professorenkollegen an der RWTH Aachen, Professor Schuh, der ja diesen Street Scooter mit anderen Kollegen im Labor eigentlich an der Universität entwickelt hat, dann nach einigen Monaten erfolgreicher Entwicklungsarbeit und Prototypbau das Ding an DHL inzwischen verkauft hat und DHL jetzt zu einem Anbieter von Mobilitäts-, also von Logistikfahrzeugen eben im Prinzip geworden ist unter der Marke Street Scooter, die jetzt eben Elektrofahrzeuge für den innerstädtischen Lieferverkehr unterschiedlicher Art, für die Zustellfahrzeuge, für Pakete, aber auch für Verbundzustellung, also das Ausfahren von Briefen und Ähnlichem, jetzt solche elektrischen Systeme, die skalieren das im Moment gerade, entsprechend zur Verfügung stellen. Und der Hersteller, der wächst super schnell, weil natürlich die etablierten Anbieter, der Daimler und so weiter, im Moment gar kein entsprechendes Produkt noch auf dem Markt haben. Das muss man auch sehen, wie sich das entwickelt, aber klar, da geht massiv was ab. Wenn man jetzt fragt, wie schnell wird Elektromobilität nun flächendeckend da sein? Da muss man sagen, das ist auch spekulativ natürlich. Das hängt sehr davon ab, wie die europäische Emissionsgesetzgebung sich weiterentwickelt. Wir werden jetzt eine nächste Runde haben. Die Grenzwerte werden weiter nach unten diskutiert. Die deutsche Politik hat schon gesagt, wir gehen da mit. Das ist ein bisschen erstaunlich, wenn man die aktuelle Dieseldiskussion und so weiter verfolgt, aber es scheint so zu sein. Und hier ist mal ein Szenario aufgeschrieben, das wir im letzten Jahr in einer großen Studie erarbeitet haben, wie schnell wird sich das Thema Elektro entwickeln. Sie können es ja sehen, konventionelle Fahrzeuge, der fette blaue Bereich wird bis zum Jahr 2030 auf jeden Fall auf unter die Hälfte zurückgehen. Wenn Sie chinesische Grafiken dieser Art anschauen, dann geht es bis 2030 schon auf 20% zurück. Also 80% ist die Ansage der chinesischen Regierung, soll wirklich der Verbrenner nur noch 20% am Neuabsatzmarkt haben. Ja, nicht am Bestand, aber an den neuverkauften Fahrzeuge. Wenn das so kommen würde, wäre das natürlich ein radikaler Wandel. Ja, das kann man sich vorstellen, was das hieße, wenn Sie Quartiersentwicklung machen, was das heißt, Ladeinfrastruktur aufzubauen, was das bedeutet, Speicherkapazitäten zur Verfügung zu stellen, was das bedeutet für Energieversorger, entsprechende schnellladefähige Infrastrukturen aufzubauen. Und da sind wir lange nicht so. Ja, wenn Sie in ein typisches Stadtquartier gehen, in Stuttgart weiß ich es, weil ich es gerade mit der ENBW wieder durchdiskutiert habe, typisches Stadtquartier, Sie haben eine Niederspannungsversorgung und Mittelspannungsversorgung für so ein Quartier mit 250 Häuschen in so einer Reihenhaussiedlung. Wenn vier Nachbarn sagen, wir kaufen uns morgen einen Tesla, den großen, mit der großen Batterie, und wir bauen uns eine Schnellladeinfrastruktur in unsere Garage rein. Sie könnten es tun. Sie müssten nicht mal den Energieversorger informieren, dass Sie das tun. So weit sind wir gesetzlich noch nicht. Und Sie würden alle in der gleichen Minute das Auto auf Schnellladen schalten. Dann würden in dem Quartier mit 250 Wohnungen oder Häusern das Licht ausgehen. Ernsthaft. Ja? Das heißt, wenn diese Infrastruktur nicht intelligent ist und wenn der Energieversorger nicht die Möglichkeit hat, dem Auto zu sagen, jetzt lädst erst mal du die 10 Minuten und dann du und dann du und dann du, dann haben wir ein Problem. Das heißt, wir brauchen, und das ist möglicherweise das, was diese Entwicklung auch noch dämpfen wird, wir brauchen die Infrastruktur dafür. Und entweder die muss in unsere Häuser kommen oder sie muss an Ladehotspots entstehen. Zum Beispiel in Ihren Firmen. Keiner müsste zu Hause laden, um seinen täglichen Weg zur Arbeit elektrisch zu fahren, wenn er tagsüber, während das Auto in der Firma irgendwo auf dem Parkplatz abgestellt ist, das Auto laden könnte. Bräuchte man die Stadtquartiere gar nicht umrüsten. Bräuchte man nur einen Hub an einer Firma, wo dann 300, 400 oder 1000, wie auch immer, Menschen arbeiten, versorgen. Das wäre einfacher, wie 250 Wohneinheiten oder Häuser in einem Stadtquartier zu versorgen. Das haben wir noch nicht. Das ist eine riesen Herausforderung, diese Systeme zu entwickeln und sie dann auch wirklich legislatorisch umzusetzen. Das ist das große Thema. Deswegen sage ich, das hier ist ein Szenario, und das könnte so kommen, wenn vieles gut läuft, und es wird nicht so kommen, wenn wir auf Seiten der Infrastruktur das nicht hinkriegen. Die Autohersteller werden das hinkriegen, für die ist das null Problem. Die Autos gibt es alle, die brauchen wir nur noch produzieren. Nein, nicht nur noch produzieren, sie müssen gekauft werden, das ist der entscheidende Punkt. Und kaufen tun sie es, wenn der Preis stimmt, die Reichweite passt inzwischen weitgehend in vielen neuen Produkten, die kommen. Und jetzt kommt das dritte Punkt und das ist Infrastruktur. Wenn die nicht da ist, wird das alles eben so nicht entstehen. Und das ist das, was die Japaner sagen. Möglicherweise ist der Wasserstoff auch so blöd nicht, weil ich muss nur die Tankstellen umrüsten und dann kann ich dort mit Hochdruck Wasserstoff speichern und ich kann das tanken, so wie ich mein Auto tanke. In 10 Minuten ist der Tank voll mit Wasserstoff und dann fahre ich mit einem Motor. Der ist Brennstoffzelle, den gibt es auch, ist noch ein bisschen teuer, auch noch nicht ganz wettbewerbsfähig gegen einen Diesel oder einen Benziner, aber würde auch mit Stückzahlen relativ schnell gehen. Und das ist im Moment der Systemkampf. Ich persönlich glaube, dass elektrisch kommt, weil es ist sauberer. Brennstoffzelle, da gibt es Hochdruck und Flüssigkeit und Tanken und das ist eigentlich alles lästig. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Auto auf eine induktive Ladespule, müssen kein Kabel einstecken. Und wenn Sie wiederkommen, ist die Batterie voll und Sie fahren wieder los. Das ist schon ein toller Traum. Und deswegen glaube ich persönlich, wir werden das hinkriegen. Aber es ist natürlich schon noch eine richtige Herausforderung für alle Energieversorger, für die Quartiersentwickler, für die Häuslesbauer, für die Besitzer auch, für die Unternehmen und die Automobilindustrie. Wobei dort sehe ich das kleinste Problem, die werden das hinkriegen. Die Infrastruktur, das ist das Thema. Und da reicht es nicht, wenn jetzt die Automobilhersteller sagen, wir gehen auf die Autobahn und machen dort die Schnellladestation. Das ist ein guter erster Schritt, hilft. Aber das kann ja nicht sein, dass wenn Sie eigentlich gar nicht Autobahn fahren wollen, auf einen Autobahnparkplatz fahren müssen, um zu laden mit einem Schnellladesystem. Das wird die Lösung der Zukunft sicher nicht sein. Also da gibt's noch was. Noch 2, 3 Sätze zum Thema, was heißt das für die Unternehmen der wiederum herstellenden Industrie? Natürlich werden sich die Fahrzeuge massiv verändern, das sehen wir. Das wird auch dazu führen, und das ist im Moment natürlich eine Riesendebatte, für ein Automobilland wie Detroit, wie Stuttgart, wie Japan, Toyota, sieht es mit großer Sorge, was passiert, wenn diese vielen tollen Motoren, die in der bisher gebaut wurden, so ein toller Dieselmotor hat etwa 20.000 Einzelteile, wenn Sie alles nehmen, Schräubchen und so weiter, 20.000 Einzelteile und ein Elektromotor, der Motor selber, der hat etwa 70 Einzelteile. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, die sind übrigens auch noch besser automatisiert zu produzieren als eben diese Motoren. Da wird noch viel geschraubt und gedreht und vor allem in den Zulieferbetrieben, von denen auch, glaube ich, viele vielleicht im Vorarlberg sind, die heute Metall machen und drehen und fräsen und Dinge tun, die in diese Motoren und Getriebe und so weiter reinkommen, wenn das alles wegfällt. Das ist ein Riesenthema natürlich. Und da reden wir über Beschäftigung. Wenn man sich das anguckt, was wird da zukünftig so passieren? Das ist eine Studie, die wir gemacht haben fürs Saarland, Automobilindustrie Saarland. Was nimmt zu? Also wo wird zukünftig mehr Geld gemacht? Brennstoffzelle, Batterie, natürlich digital, Bordcomputer, Aktorik, Hardware, Software, EDV. Und natürlich viel weniger im Bereich Verbrennungsmotor und diesen Dingen, die eben die alte Wertschöpfung ausmachen. Und das wird natürlich dazu führen, dass Beschäftigung wegfällt in bestimmten Bereichen. Klar, diese Metallverarbeitung wird weniger. Das sehen Sie hier mal so eine Spekulation für das Land Baden-Württemberg jetzt wieder. geguckt, was könnte das in der Bilanz bedeuten, wenn solche neue Technologien in der Mobilität und im Fahrzeug kommen. Da entstehen natürlich neue Beschäftigungen im Bereich Software, in den ganzen Dingen der Plattformen, da entsteht neue Beschäftigung im Bereich neuer Produkte, Innovation, aber es fällt eben auch Beschäftigung weg in klassischen Bereichen, wie eben in der Herstellung von Standardmotoren, in der klassischen Produktion eben von Metall und solchen Teilen. Die Elektromobilität selber wird da auch eben noch ihren Beitrag leisten. Und wenn man es dann zusammenfasst, stellt man fest, ja, es hängt halt sehr davon ab, wie schnell es geht. Und es hängt davon ab, wie viel neue Beschäftigung durch neue Technologien entsteht. Wenn wir alles so weitermachen wie bisher und elektrifizieren, geht Beschäftigung verloren. Wenn wir alles so weitermachen und die digitalen Dienste aus Amerika kommen, wird hier Beschäftigung verloren gehen. Neue Beschäftigung entsteht, wenn wir auf der Innovationsseite wirklich vorne sind. Das gilt für Baden-Württemberg, aber ich sage mal für Österreich im Großen und für Vorarlberg im Kleinen auch. Was wir erreichen müssen, ist, dass wir in den neuen Anwendungen smarte Mobilität, Software, Dienste, künstliche Intelligenz, Sensorik, im Bereich natürlich Elektrokompetenz, im Bereich Infrastruktur, dass wir dort Innovation machen, dass wir dort selber neue Lösungen anbieten. Und wenn die hier produziert werden oder hier entwickelt werden und hier programmiert werden, dann entsteht dort die neue Beschäftigung. Die alte Beschäftigung wird nicht mehr werden. Das ist jetzt schon klar. Auch wenn die Stückzahlen der Fahrzeuge noch weiter ansteigt, das geht zurück und das beginnt auch jetzt schon. Und es wird möglicherweise, wenn jetzt diese Szenarien je eintreffen würden, so schnell, elektrisch, smart vernetzt, autonomes Fahren. Autonomes Fahren hat auch Beschäftigungseffekte. Wenn diese ganzen Lieferfahrzeuge zukünftig autonom fahren würden, hätten sie keinen Fahrer mehr. Wenn jeder LKW irgendwann autonom fahren würde, hätten sie keinen Fahrer mehr. Für Länder wie Österreich und Deutschland wäre das alles womöglich sogar ein notwendiger Segen. Wir laufen jetzt rein in Beschäftigungsengpässe. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Region ist. Bei mir in der Region ist Vollbeschäftigung, 2,9% jetzt, die drei gerissen. Wir suchen IT-Spezialisten ohne Ende. Die Unternehmen und auch die Forschungsinstitute kämpfen um qualifizierte Leute. Wahnsinn. In den nächsten 20 Jahren gehen etwa 30% unserer heutigen Beschäftigten raus. Babyboomer-Generation geht in Rente. Da kommt ja nicht so viel nach, wissen wir. Niedrige Geburtenrate. Das heißt, diese Dinge, die hier passieren, die werden wir auch brauchen. Wir brauchen intelligentere Produkte und welche, die weniger Beschäftigung brauchen, um überhaupt erfolgreich sein zu können in Zukunft, weil wir die Menschen gar nicht haben. Also ich persönlich glaube nicht, dass diese technologische Revolution, diese neuen Geschäftsmodelle uns umbringen. Es sei denn, wir sind nicht part of the game. Wenn das alles woanders entsteht, dann ist es schlecht. Das heißt, wir müssen hier diese intelligente Mobilität entwickeln, diese Systeme entwickeln, die Produkte entwickeln, diese Dienste aufsetzen, dann können wir die Wertschöpfung machen, dann können bei uns weniger Menschen mehr Geld damit verdienen, das ist eigentlich super, das ist wohlstandsförderlich. Wenn wir das nicht tun, würde es sicherlich, wenn das alles so passieren würde, zu Arbeitslosigkeit führen. Ja? Und da gilt nur eins, wir müssen da technologisch, Hardware, Software, aber vor allem Daten, Geschäftsmodelle. Wir müssen da rangehen und da Dinge tun. Wenn wir das tun, dann wird Mobilität der Zukunft toll werden, weil das ist das, was wir wollen. Und dann wird es auch ausreichend Beschäftigung geben für unsere Menschen hier im Land. Und wenn wir beides zusammenkriegen, dann haben wir, glaube ich, eine tolle Zukunft mit Mobilität. Das wird smart, das wird intelligent, das wird sauberer. Alles das, was Sie auf der ersten Folie haben, Staub, Dreck, Umweltverschmutzung, weniger Staus, ganz klar auch. Intelligente Logistik in unseren Städten und Quartieren und auch auf dem Land sicherlich. Das ist schon eine super positive Entwicklung. aber eben nur dann, wenn wir sie hier in Europa, in Deutschland, in Österreich, in Vorarlberg machen. Ich kenne Ihr Bundesland nicht so gut, dass ich jetzt wüsste, wie viel Sie davon haben, von dieser Wertschöpfung. Aber ich glaube, es ist auch ausreichend genug, als dass man darauf in der Zukunft verzichten wollte und könnte. Ich glaube, das können wir uns alle nicht leisten. Da müssen wir Vollgas geben. Wenn wir das tun, dann gibt es eine gute Mobilität der Zukunft. Vielen Dank.